Bärmann war so erstarrt, dass er sie nicht zurückhielt, als sie mit einem wehmütigen Blick auf das verödete Zimmer davonging. Aber plötzlich sprang er auf. »Es ist nicht möglich«, rief er aus. »Es muss noch ein anderes Schriftstück da sein. Das Testament ist aus früherer Zeit.« Er öffnete den Schreibtisch, er warf alle Papiere heraus, jede Lade zog er 10-mal auf. »Es ist nicht möglich«, wiederholte er fortwährend. »Kein Legat für sein Mündel, kein Wort über Fräulein Katz und sie selbst erwähnt nichts und weiß von nichts. Es ist nicht denkbar. Sagen Sie selbst, meine Herren, ist das möglich?« »Darüber steht dem Gericht kein Urteil zu«, erwiderte der Rat, indem er aufstand und sich den Rock zuknöpfte. »Doch, doch«, warf der Prokurator Alsberg ein, ein schöner Mann mit freundlichen dunklen Augen. »Ich verstehe Ihr Befremden, lieber Herr Bärmann, denn ich habe den vortrefflichen Mann persönlich gekannt, aber eben deshalb mache ich Sie auf einen Passus des Testaments aufmerksam, den Sie nicht hinlänglich zu würdigen scheinen. Der Erblasser hat es Ihnen anheimgestellt, im Geschäft wie im Hause, sofort jede Verfügung zu treffen, die Ihnen in seinem Sinn angemessen erscheint. Es dünkt mich, einer jener sonderlichen, aber charakteristischen Züge des seligen alten Herrn zu sein, dass er die Zukunft seiner Mündel aus seiner Hand in die ihrige legt. Ich will nicht so indiskret sein, fügte er lächelnd hinzu, mich deutlicher auszudrücken, aber Sie werden mich verstehen, lieber Bärmann. Nicht ganz, stotterte Bärmann, dem plötzlich alles Blut in die weichen Wangen schoss, aber ich danke Ihnen tausendmal, lieber Herr Prokurator, für diese Beruhigung. Er drückte ihm heftig die fleischige Hand, die Herren verabschiedeten sich. Eine Stunde später flog das Gerücht des seltsamen Testamentsergebnisses durch die Stadt. »Schlemilchen bleibt Schlemilchen«, hieß es allgemein. »Warum?«, sagte der alte Levi. »Bärmann wird sie heiraten. Wenigstens lauft er nicht gerad in sein Unglück.« Als Bärmann einige Tage darauf Emilchen noch einmal befragen wollte, ob ihr keine spätere Verfügung des Onkels bekannt sei und von dem Testament zu sprechen begann, wies sie dies Gespräch mit Entschiedenheit zurück. »Es tut mir weh«, sagte sie, »von solchen Dingen in der Schive zu sprechen, die doch dazu eingesetzt ist, an den geliebten Toten zu denken. Soviel ich gehört habe, denn meine Gedanken waren, Gott weiß, woanders, ist es Ihre erste Pflicht, den rechtmäßigen Erben zu erforschen und in dessen Sorge zu tragen, dass sein Erbteil gewissenhaft verwaltet werde. Dessen bin ich von Ihnen überzeugt, lieber Bärmann, sowie auch«, und sie ergriff seine Hand, »dass Sie ein armes Mädchen nicht verlassen werden.« Tränen traten in Bärmanns Augen. »Sie irren sich, Fräulein Katz«, erwiderte er. »Ich habe im Sinne des Seligen vorläufig jede Verfügung zu treffen. Im Sinne des Seligen sind und bleiben Sie bis auf Weiteres die Herrin des Hauses.« Er verneigte sich und ging. Emilchen blickte ihm nach, dann eilte sie zur Kommode hin, aber sie blieb davor stehen. »Es ist besser so«, sagte sie, indem sie einen feuchten Blick auf den Spiegel warf. Mit verdoppeltem Eifer ging Bärmann an das Werk, das ihm der verehrte Tote und die verehrte Lebende ans Herz gelegt hatten. Das Inventar wurde mit Hilfe eines Tagschreibers aufgenommen, die chaotischen Vorräte wurden geordnet und in öffentlicher Auktion verkauft. Ein frischer Lebenspuls verjüngte das alte Geschäft. Bärmann schien 10 Hände und ebenso viele Füße bekommen zu haben. Seine frühere Zaghaftigkeit war einer fieberhaften Tätigkeit und Entschlossenheit gewichen. Das Resultat seiner Anstrengungen überstieg seine eigenen Erwartungen. Das Vermögen stellte sich als ein höchst beträchtliches heraus. Bärmann dachte nicht daran, sein Legat aus dem Geschäft zu ziehen. Er betrachtete sich als stiller Teilhaber des zukünftigen Erben, der noch immer in ein mystisches Dunkel gehüllt war. Die Anrufe, die längst in allen Zeitungen erschienen waren, hatten bisher auf keine Spur des Verschollenen geführt. In einem der leer gewordenen Zimmer war die bucklige Jochebettchen, Bermanns Mutter, auf Emilchens dringende Forderung installiert worden. Nur unter dieser Bedingung willigte Letztere darein, selbst im Haus zu bleiben. Die alte Frau nahm diese Einladung nur unter der Beschränkung an, dass die Köchin verabschiedet werde, und sie waltete fortan in der Küche, ihre Leben und Grieben nur pro domo verwertend. Die respektvolle und liebreiche Weise, mit welchem Emilchen Frau Bermann behandelte, vergalt diese durch eine fast abgöttische Verehrung. Gott, was für eine Perl! Was für ein Tachschied ist die Mamsell Katz! Sagte sie täglich zu ihrem Sohn, der ihr nie widersprach. Jeden Abend aumerte Frau Jochebettchen, wie viel Tage seit dem Aufruf an Jakob Markus verflossen seien. Jeder Tag, an dem er nicht erschien, war für ihr beklommenes Herz ein gewonnener. Wenn die Zeit verstrichen wäre, so träumte sie, die das Testament bestimmt habe, wenn jener vielleicht längst tot oder in Amerika unter die Wilden geraten und verschollen wäre, wenn das Haus und das ganze Vermögen ihrem Sohn anheimfallen würde, dann dürfe ihr Sohn, und wenn ihm Veidel oder Goldschmidt eine Tochter, mehr Lofim, das sind 100.000 antrügen, keine andere heiraten als Mamsell Katz. Auch wenn sie 10-mal enterbt und eine Schlemilte sei, sie sehe ja zu gut, was dem armen Jungen heimlich das Herz abfresse, und so viel Einsicht würde Gott der Allmächtige doch noch haben, dass er einem so braven Sohn wie der ihrige einen Landstreicher nicht vorziehen würde. Waren die Gedanken der Frau Jochebettchen, wenn sie abends das Geschirr abgespült hatte und mit untergeschlagenen Armen hinter dem Herde saß. Bei Tag aber erschrak sie, so oft ein Fremder ins Haus trat, in jedem Unbekannten den Popanz Jakob Markus vermutend, watschelte sie, so oft die Haustür ging, die fetten Hände an der Küchenschürze abwischend, auf jeden Eintretenden zu und rief: »Wer sennen Sie?« Und ein Stein fiel ihr von der ohnehin belasteten Brust, wenn sich der Eintretende als Rosenbaum, Lilienfeld oder Blumenthal zu erkennen gab. Im Verhältnis, als das Jahr entschwand, wuchsen ihre Hoffnungen, und sie begann bereits, gegen Emilchen eine Art von Protektormiene anzunehmen. »Sie werden sehen, Mamsell Katz, was mein Sohn ist. Mein Sohn ist kein Ochs.« Dabei lächelte sie mit einem Gemisch von Stolz und Herablassung. Ein zweites Jahr war vergangen. In den Verhältnissen des Hauses am Graben hatte sich nichts geändert, als dass das Geschäft immer mehr sich hob und wiederholt größere Treffer durch das Haus Markus ausbezahlt wurden, wodurch das Lotteriekontoir stets an Kundschaft gewann. Auch das Braunschweiger Los Emilchens war aber mit einer Niete gezogen worden. Purim war wiedergekommen, der zwiefache Trauertag war längst kein Freudenfest mehr für das arme Mädchen, ja, sie bangte in begreiflichem Aberglauben jedes Mal, bis er vorüber war. Aber er ging vorüber, ohne jedes Ereignis, nur das Wochenblättchen, das am Abend erschien, brachte unter den heute Angekommenen im Gasthof zum Ritter James Markus aus Baltimore. Emilchen hatte das Wochenblättchen nicht gelesen, Frau Jochebettchen noch weniger. Sie hatte sich auch längst im Bewusstsein ihrer Sicherheit den fremden Besuchen nicht mehr entgegengestürzt, und als am anderen Morgen ein fremder, kaum 30-jähriger Mann in den Hausflur trat und nach Herrn Bermann fragte, zeigte sie ihm zuvorkommend die Tür zum Comptoir. Der Fremde war von untersetzter, kerniger Gestalt, lebhaft gefärbtem Gesicht, das zwei kurze Stückchen Backenbart einrahmten, und trug hohe Lederstiefel und einen braunen Flausrock, wie ihn die Landleute und Viehhändler der Umgegend tragen. Aber der Scharfblick der Frau Jochebed hatte eine Diamantnadel und eine dicke goldene Uhrkette sowie einen mächtigen Siegring an der massiven Hand des Fremden nicht übersehen. Und ein gutes Geschäft witternd, öffnete sie ihm dienstfertig die Tür zum Comptoir, aus der ihr Sohn, die Feder hinterm Ohr, dem Fremden entging. »Mr. Bermann«, fragte dieser mit fremdartigem Akzent. »Zu dienen«, erwiderte Bärmann. »Und mit wem habe ich die Ehre?« fuhr er fort, indem er den Fremden vor sich ins Comptoir eintreten ließ. »Oh, Sie kennen mich nicht mehr, Mr. Bärmann. Ich bin James, oder eigentlich Jakob Markus.« Diese Worte, hinter denen sich die Tür schloss, hatte Frau Jochebedchen noch vernommen. Es war ihr, als führe ihr ein Messer ins Herz. »Schemji Schmereno! Gott, unser Schützer!« schrie sie auf und musste sich an dem Treppengeländer halten, um nicht zusammenzufallen. Er war da, der Popanz, der leibhaftige Jakob Markus. Werfen wir einen raschen Rückblick auf den Mann, der plötzlich mit so derben Zügen in den Rahmen unseres kleinen Familienbildes tritt. Jakob war ein Brudersohn des alten Markus, sein Vater ein Händler in einem Provinzstädtchen, der die Woche hindurch über Feld ging. Solange Onkel Markus, der aus demselben Städtchen in die Residenz gekommen war, sich mühsam emporarbeitete, sein Brot zu verdienen, unterstützte er den Bruder und teilte redlich seine Ersparnisse mit ihm. Die Ansprüche der Familie wuchsen mit seinem Reichtum, wurden jedoch mit zähem Widerstreben auf das bescheidenste Maß zurückgeführt. Es war einer der eigentümlichen Charakterzüge des alten Herrn, für die Seinen nicht mehr Herz zu haben als für Fernstehende. »Sie sollen sich nur plagen«, sagte er. »Ich habe mich auch plagen müssen. Ausziehen lasse ich mich nicht«, und dergleichen Sachen alle mehr. Als der Bruder starb, entschloss sich Onkel Markus nur nach langem Zögern, dessen einzigen Sohn, den 16-jährigen Jakob, zu sich ins Haus zu nehmen. Dieser, ein roher Bursche, ohne Bildung des Geistes und des Herzens, betrachtete sich sofort als den Erben des Hauses, und da ihm sein Taschengeld vielleicht allzu karg zugemessen wurde, so machte er Schulden auf den Namen des Onkels, trieb sich in Kaffeehäusern und auf Tanzböden herum und reizte den haushälterischen Sinn des Alten derart, dass es oft zu den heftigsten Auftritten kam. Dieser verweigerte, die Schulden zu zahlen, drohte, ihn den Gerichten zu überlassen, schließlich siegte sein gutes Herz, aber im Stillen pries er jeden glücklich, der keine Verwandten habe. Da Jakob im Geschäft kaum zu brauchen war und des Onkels Vertrauen mehr und mehr verlor, so nahm dieser den vaterlosen Bärmann ins Geschäft, der sich bald durch musterhaften Fleiß, durch Intelligenz und Bescheidenheit dem alten Herrn unentbehrlich zu machen verstand. Das ertrug Jakob nicht und rief absichtlich Streitigkeiten und brutale Szenen hervor. Und als ihn einmal der Alte energisch bedrohte, vergaß er sich so weit, seinen Wohltäter mit frechen Schimpfworten zu beleidigen. Am anderen Morgen übergab ihm Onkel Markus die quittierten Rechnungen über all seine Schulden und eine mäßige Summe Geldes mit dem Befehl, sein Haus zu verlassen und sich nie wieder sehen zu lassen. Trotzig und ohne Abschied ging der Bursch davon. Bärmann verzehrte sich in Gewissensbissen. Er schob sich allein die Schuld zu, Blutsverwandte getrennt zu haben, vielleicht auf ewig. Trotz der Erkenntnis seiner Unschuld quälte er sich mit dem Gedanken, die Welt könne ihn einer selbstsüchtigen Absicht zeihen. Unablässig suchte er, den Onkel zu besänftigen, unablässig verfolgte er die Spur des Verschwundenen. Es gelang ihm zu erfahren, dass Jakob nach Amerika ausgewandert sei und dort in dem Land der Arbeit zu arbeiten gelernt habe. Durch einen Jugendfreund, der in New York als Uhrmacher arbeitete, ließ er ihn aufsuchen und ihm einen Brief zustellen, der die herzlichsten Ermahnungen, reuig zu den Seinen heimzukehren, und außerdem einen Teil von Bärmanns Ersparnissen enthielt. Nach langer Zeit kam die Antwort. Das Geld sandte Jakob zurück. Er brauche kein Almosen, weder von den Seinen noch weniger von Fremden. Was er brauche, verdiene er sich selbst und habe nach keinem anderen mehr zu fragen. Übrigens wünsche er seinem Onkel Gesundheit und langes Leben. Letzten Worte, die Bärmann triumphierend vorlas, rührten den Kreis. In dem Selbstbewusstsein des jungen Mannes, der um sein Brot arbeiten gelernt hatte, erkannte er eine radikale Besserung. Der Stolz, mit dem jener den fremden Beistand zurückgewiesen hatte, weckte ein wohlgefälliges Lächeln um seine Lippen. In seinem Namen ließ er Bärmann einen zweiten Brief schreiben, der Jakob zur Rückkehr ins Vaterhaus aufforderte. Aber dieser, wie alle späteren, blieben unbeantwortet. Ohne je darüber zu reden, dachte der Greis des Verschollenen oft mit heimlichem Gram, mit stillen Selbstvorwürfen. Wenn er, der Alleinstehende, den Undank und die Lieblosigkeit Fremder oder unter dem Schein der Zärtlichkeit, deren Selbstsucht und Habgier empfand, dann verdammte oft sein Gewissen, seine Strenge gegen den einzigen Blutsverwandten. In solcher Stimmung hat er wohl sein Testament abgefasst. Jakob hatte indes, wie er später erzählte, mit der letzten Gabe des Onkels einen Platz im Zwischendeck eines Auswandererschiffes gezahlt, das seine unglückliche Ladung von Hamburg nach New York brachte. Mit wenigen Dollars in der Tasche stand er nun am Hafen der Riesenstadt, in welcher jeder nur Zeit und Interesse für sich selbst hat. Er hatte kein Handwerk gelernt, fremd war ihm alles, sogar die Sprache, aber er hatte Hände und recht feste Hände, die man in dem Land of Business ungeniert verwerten kann. Anfangs vertrank er seinen Verdienst so exakt, dass er oft unter freiem Himmel sein Lager aufschlagen musste. Not lehrt nicht nur beten, sie lehrt auch sparen. Im Vergleich der herabgekommenen Säufer und Bettler mit jenen nüchternen und fleißigen Emporkömmlingen, denen im Lande der Freiheit die höchsten Ehrenämter offen stehen, gewann sein gesundes Urteil nach und nach die Herrschaft über seine brutalen Neigungen. Ein Ideal tauchte vor seinen Blicken auf, die blendende Göttin, die man in jenem Lande vor allem verehrt. To make money. Die Goldminen von Kalifornien waren entdeckt. Tausende von Pilgern strömten zu dem neuen Wunderaltar der Göttin. Er schloss sich ihnen an und verschwand in den Gruben von San Francisco, den Blicken und den Nachforschungen seiner europäischen Freunde. Aber nach Jahren kehrte er mit seiner Ausbeute nach Baltimore zurück, wo er sich als Mr. James Marcus niederließ und Vieh und Leder machte. Dort hatte er den Aufruf, als Erbe seines Ruhmes, Oheims heimzukehren, gelesen. Durch Bermanns mageres Gesicht flog ein Ausdruck der Freude, ohne jede Beimischung eines anderen Gefühls, als er den Namen Jakob Marcus vernahm. Er blickte über die Brille hinaus auf die behäbige Gestalt, übersah die blitzende Diamantnadel ebenso wenig wie seine Mutter, hatte sich rasch in dem gebräunten Gesicht des alten Bekannten orientiert, und indem er ihm beide Hände herzlich entgegenstreckte, rief er aus: »Gott sei Dank, dass Sie da sind, Herr Markus! Und Sie sehen, unbeschrien, aus, als ob Sie die Erbschaft Ihres seligen Onkels nicht nötig hätten.« »Was das betrifft, Mr. Bermann«, erwiderte Mr. James, die breiten Hände bis an die Daumen in die Hosentaschen steckend, »so wissen Sie am besten, dass ich von dem, was mir mein Onkel gegeben hat, nicht fett geworden bin. Ich habe mich bothern und plagen müssen, während Sie ruhig hinter Ihrem Tisch Ihr Geld verdient haben. Wenn ich drüben wie ein Hund krepiert wäre, hätte er sich auch nichts daraus gemacht. Er hat immer für Fremde mehr getan als für die Seinen. Wenigstens soll nach seinem Tod sein Geld nicht in fremde Hände gehen. Aber«, fuhr er fort, als er sah, dass Bermann schmerzlich das Gesicht verzog, »bei vergangenen Dingen ist mein Grundsatz zu overpassen. Ich bin nicht hergekommen für ein Sentimental Journey, sondern für Business. Beim Stadtgericht und Prokurator habe ich meine Dokumente niedergelegt, die all right befund worden sind. Das Testament habe ich gelesen und, um die Sache so schnell als möglich klar zu machen, bin ich selbst zu Ihnen gekommen, obgleich ich weiß, dass mein Erscheinen Ihnen eine unangenehme Impression machen muss.« »Sie irren, Herr Markus«, antwortete Bermann, die Hand aufs Herz legend, sei es, als wolle er seine Worte beteuern, sei es, um das heftig Bewegte zusammenzuhalten. »Sie irren. Gott ist mein Zeuge. In dieser Voraussetzung, Sie beleidigen den Seligen noch in seinem Grabe. Es war sein Wunsch wie der meine. Aber Sie haben recht. Lassen Sie uns lieber von Geschäften sprechen. Die Bücher stehen zu Ihrer Einsicht bereit. Das Vermögen, das Ihr seliger Onkel hinterließ, hat sich unter Gottes Schutz beträchtlich vermehrt. Sie können sich von dem Betrag desselben überzeugen, denn ich habe getrachtet, jeden Augenblick Ihnen ein vollständiges Verzeichnis desselben vorlegen zu können. Wenn Sie hier im Hauptbuch«, dabei schlug er eine in grüne Leinwand gebundenen Folianten auf, Den Betrag jener Quote, die mein edler Wohltäter in seinem Testament mir hinterließ, von dem damaligen Vermögensstand ausscheiden und in gleicher Proportion von dem jetzigen abrechnen, so ist alles Übrige und dazu noch der Wert dieses Hauses ihr unbestrittenes. Mr. James lehnte sich mit beiden Ellenbogen auf den Schreibtisch und durchflog das Hauptbuch mit der Miene eines Rechnungsrevisors. Mit einem goldenen Bleistift, den er aus der Hosentasche zog, schrieb er auf die Unterlage Zahlen rein und begann zu dividieren und zu multiplizieren, indem er deutsche und englische Zahlen bunt durcheinander murmelte. »Wie hoch schlagen Sie das Haus an?« warf er dazwischen. »Es ist auf 15.000 Taler geschätzt«, antwortete Beermann mit kaufmännischer Gelassenheit. Mr. James zog einen dicken Strich unter seine Rechnung und warf den Bleistift verächtlich. »Das ist alles?« sagte er. »Man hat den Alten für einen Millionär ausgeschrien.« »Lassen Sie die Bücher vor Gericht prüfen«, antwortete Beermann kurz und scharf, pochte in seinem Inneren. All jene brutalen Szenen, die er hier erlebt hatte, tauchten in seiner Erinnerung auf, und er erkannte den frechen Zug um den Mund des Amerikaners, der einst dem eigenen Wohltäter hier Hohn gesprochen hatte. Dieser hatte sich auf die wuchtigen Hüften gestemmt und die beringte Hand in die Weste gesteckt. »Well«, sagte er, »das wird das beste Mittel sein, die Sache glatt zu machen. Ich habe keine Lust, mich hier lang zu stoppen, noch weniger mich hier zu satteln und so eine Frippery-Box weiterzuführen. Das Geld verinteressiert sich besser in Amerika. Ich werde einen Bevollmächtigten aufstellen lassen, vom Stadtoffice, der die Bücher prüft, das Haus und das Geschäft verkauft, und so glaube ich«, schloss er, indem er nach seinem Hut griff, »ist zwischen uns alles all right.« Beermann streckte die Hand nach seinem Arm aus und hielt ihn zurück, sagte er ruhig. »Es ist zwischen uns noch eine Angelegenheit zu ordnen, eine Pflicht der Pietät gegen Ihren seligen Onkel, eine Pflicht der Dankbarkeit gegen eine Person.« James unterbrach ihn heftig. Das Blut färbte seine Stirn purpurrot. »Lassen Sie mich in Ruhe«, schrie er, »und sprechen Sie mir hier nicht von Pietät und Dankbarkeit. Erinnern Sie mich nicht daran, wie ich in diesem Haus behandelt worden bin. Ich bin keinem Pietät schuldig, keinem zur Dankbarkeit verpflichtet. Dass ich, der einzige Blutsverwandte des alten Knausers, nicht elend verhungert bin, verdanke ich nur mir und diesen beiden Händen. Und mit diesen Händen nehme ich, was mein ist, und lasse mich um keinen Groschen betrügen. Ich bin ein Fremder in diesem Haus, und der mich dazu gemacht hat, mag's verantworten. Sie haben mein Eigentum zu verwalten gehabt und haben mir mit mir von nichts zu reden als von Business.« Er schlug mit der Faust. Beermann zitterte noch heftiger, als er mit kurz hervorgestoßenen Worten erwiderte: »Es ist auch nur von Business, Herr Markus, dass ich mit Ihnen noch rede, denn es handelt sich um eine Ehrenschuld, die in diesen Büchern nicht verzeichnet ist.« »Was ist the matter?« fragte James ruhiger. »Es handelt sich«, Beermann fort, »um Fräulein Katz.« »Fräulein Katz? Wer ist Fräulein Katz?« »Die Tochter einer Verwandten, der Witwe Katz, derer Sie sich erinnern werden. Ihr Onkel war Vormund der Waise und hat sie in seinen letzten Lebensjahren zu sich ins Haus genommen.« Ein frivoles Lächeln spielte um die breiten Lippen des Amerikaners, fuhr Beermann mit gesteigerter Wärme fort, »mit der Zärtlichkeit einer Tochter ihren Onkel gepflegt. Sie hat ihm ersetzt, was er so schmerzlich entbehrte, die Anhänglichkeit eines Anverwandten.« »Merkwürdig«, erwiderte James lachend, seine großen Zähne zeigend, »im Testament hat er von dieser Miss Katz nichts erwähnt.« Beermann schwieg einen Augenblick betroffen. »Es eben«, fuhr er fort, »er wird sie bei Lebzeiten desto reicher bedacht haben«, unterbrach ihn James lachend. »Mit keinem Groschen«, schrie Beermann entrüstet auf, »und ich verbiete es Ihnen, mit solchen Gedanken das Mädchen zu verunglimpfen. Ich habe nach der mir eingeräumten Vollmacht im Sinn Ihres Onkel über dieses Haus zu verfügen. Fräulein Katz ersucht, hier zu bleiben. Und es ist Ihre Pflicht, für deren Zukunft eine Verfügung zu treffen, denn es steht Ihnen nicht zu, die Mündel Ihres Onkels durch den Verkauf dieses Hauses ohne weiteres in die Luft zu setzen. Ich verbiete es Ihnen im Namen des Verstorbenen.« Mr. James hatte die Hände wieder in die Hosentaschen gesteckt und betrachtete von oben herab den kleinen Mann, der ihm imponieren wollte. »Machen Sie sich nicht lächerlich, Beermann«, sagte er mit ironischem Lächeln. »Wenn Sie die Erbschaft meines Onkels auch in der Weise angetreten haben, dass Sie Miss Katz bei sich im Haus behalten haben, so geht das mich nichts an.« »Was wollen Sie damit sagen?« rief Beermann, dessen Beine sich plötzlich streckten und der die geballte Faust auf die Brust drückte. »Ich will damit sagen«, fuhr James mit drohendem Blicke fort, »dass ich hoffe, dass Sie Miss Katz aus Ihrem Anteil souteniert haben. Denn ich müsste sonst auch durch das Gerichtsoffice untersuchen lassen, inwieweit ich durch Sie in meinem Eigentum verkürzt oder durch diese Lady um mein Eigentum betrogen worden bin. Sie verstehen mich, Mr. Beermann?« Beermann hatte ihn verstanden. Alles Blut war aus seinem Gesicht gewichen, kein Wort fand den Weg über seine gelähmten Lippen. Als aber James nun wieder nach seinem Hut griff, sprang er mit einem Satz wie ein Tiger auf ihn zu und krampfhaft die Finger in den sehnigen Arm des Amerikaners schlagend, stieß er die Worte hervor: »Kommen Sie mit mir!« »Wohin?« fragte James, sichtlich betroffen von dem Angriff des kleinen Mannes. »Kommen Sie mit mir!« schrie Beermann, indem er die Tür aufriss und den Widerstrebenden zur Treppe zog, mit einer Hand das Geländer fassend, mit der anderen seine Beute nachschleppend. »Wohin?« rief James noch einmal. »Zu Fräulein Katz«, antwortete Beermann, und dieses Wort schien ihm seine ganze Fassung wiedergegeben zu haben. Mit wenigen Sätzen hatte er die Stiege überflogen und heftig an die nächste Tür geklopft, noch ehe der überraschte Amerikaner sich ihm entziehen konnte. Ein leises »Herein« antwortete dem Klopfen, und im nächsten Augenblick standen beide vor Emilie. Sie war am Fenster gesessen und häkelte mit grober Holznadel einen roten, wollenen Schal für Beermann. Beim Eintritt der beiden erhob sie sich überrascht. Mr. James musterte sie mit schnellem Blick, die reizlose Gestalt des Mädchens, die, wie bei jeder Überraschung, plötzliche Erinnerung am Schlemilchen von ehedem, ließ ein ironisches Lächeln über seine breiten Lippen gleiten, das Beermann nicht entging und ihn, wie er es auch deuten sollte, noch heftiger reizte. Nicht mehr der Meschores von dazumal, nein, der Stellvertreter seines Herrn und Wohltäters war er in diesem Augenblick, und ein energisches Selbstbewusstsein spannte all seine Sehnen zu Stahl. Aus den Augen des kleinen Judenjungen blitzte ein Strahl der Ritterlichkeit, wie aus den Augen Davids, als der freche Goliath ihn höhnte, und da jener als Amerikaner die Rücksicht gegen Ladies beobachtend mit einem »How do you do?« auf Emilchen zuging und ihr die Hand entgegenstreckte, trat Beermann rasch zwischen beide. »Fräulein Katz«, sprach er mit mühsam gefasster Stimme, »dieser Herr, Jakob Markus«, bei dem Namen zuckte Emilchen freudig betroffen zusammen, »dieser Herr kommt nicht zu Ihnen als Freund und Verwandter. Er hat sich selbst als fremd in diesem Haus erklärt und durch seine Äußerungen das Recht verwirkt, dass Sie ihn willkommen heißen«, griff mit der Hand krampfhaft nach dem Tischteppich, den sie zerknitterte. »Er kommt als Geschäftsmann«, fuhr Beermann fort, »der sich in seiner Erbschaft durch mich und durch Sie verkürzt hält. Erklären Sie ihm selbst, ob Sie bei Lebzeiten Ihres«, er konnte nicht weiterreden, denn Emilchen war totenbleich geworden, die Häkelarbeit war ihr aus der Hand gefallen, sie drohte umzusinken. James schob ihr einen Sessel zu. »Es ist nicht meine Schuld, Miss Katz«, sagte er, »wenn Sie auf diese Weise inquiriert werden. Ich habe nur einfach an Mr. Beermann die Frage gestellt, ob Sie nicht bei Lebzeiten des Onkels...« »Wiederholen Sie nur Ihre Verdächtigung«, schrie Beermann. »Sagen Sie es diesem Fräulein ins Gesicht, was Sie hinter Ihrem Rücken auszusprechen gewagt haben. Sie sprechen nichts, Fräulein Katz. Sie haben recht. Der Herr mag sich überzeugen, was die besitzt, die anspruchslos und uninteressiert jahrelang in diesem Haus seine Stelle vertreten hat. Nehmen Sie die Schlüssel, untersuchen Sie die Kästen wie meine Bücher, ob sie betrogen wurden. Nehmen Sie alles, Fräulein Katz verlangt, nichts von Ihrem Eigentum.« »Nichts, nichts«, schrie Emilchen auf, »nehmen Sie alles, was mir der Onkel gegeben hat.« Beermann starrte sie an bei diesen Worten, der Amerikaner maß ihn mit einem überlegenen Blick. »Was reden Sie da?« rief Beermann erbleichend. »Was haben Sie von Ihrem Onkel empfangen? Sprechen Sie, um Gottes Willen, antworten Sie!« Aber Emilchen antwortete nicht. Sie hatte den Kopf in beide Arme auf dem Tisch versteckt, chaotisch, wirbelten die Gedanken in ihrem Hirn. Was sie jahrelang mit einem stillen Gelübde vor allen verborgen hatte, sollte sie jetzt dem einen preisgeben, vor dem die zarteste Empfindung ihres Herzens es verschwiegen hatte, preisgeben in Gegenwart des anderen, vor dessen Rohheit ihre eigenen Gefühle ihr unaussprechlich, unbegreiflich erschienen? Bärmann harrte noch zitternd erhobenen Händen. James weidete sich an ihrer Verlegenheit. »Lassen Sie's gut sein«, sagte er mit arroganter Großmutsmiede. »Sie sehen, wie verwirrt das Fräulein ist. Ich will keine Haussuchung halten.« »Aber Sie sollen es«, schrie Bärmann außer sich, und die Adern an seiner bleichen Stirn schwollen dunkelblau an. »Wenn Sie die Verwirrung eines entrüsteten Herzens nach Ihrem gemeinen Sinn missdeuten, so sollen Sie wenigstens beschämt vor Ihrer Armut stehen. Hier, sehen Sie!« Und damit hatte er die messingenen Ringe der Kommode erfasst und sie so gewaltig gerüttelt, dass das Schloss krachend aufsprang. »Hier, sehen Sie die Reichtümer, die Sie gesammelt und um die man Sie betrogen hat!« »Halten Sie ein!« rief James. »Mit welchem Recht mischen Sie sich in die Angelegenheiten der Miss Katz?« »Mit welchem Recht?« antwortete Bärmann, leidenschaftlich erglühend. »Weil ich dieses Mädchen kenne und verehre, dieses arme Mädchen, die einen Reichtum im Herzen trägt. Weil ich schwieg, als Sie Ihren edlen Oheim und mich beleidigten. Glauben Sie, dass ich auch ungestraft die beleidigen ließe, die ich, wenn Sie nie zurückgekehrt wären und das Erbe Ihres Onkels mir den Mut gegeben hätte, die ich zu meiner...« Das Wort erstarrte auf seinen Lippen. Er sah nicht, dass Emilchen sich plötzlich erhoben hatte und die großen Augen auf ihn heftete. Er sah nur sein eigenes inneres Ich aus sich heraustreten. Davor, mit einer Heftigkeit, unter der sich seine Verwirrung verbarg, griff er in die Kommode und warf den ärmlichen Kram von verblassten Bändern und wertlosen Spitzen heraus. »Da, nehmen Sie, nehmen Sie!« schrie er. »Fräulein Emilchen braucht von Ihnen nichts mehr. Jagen Sie sie aus dem Haus Ihres Wohltäters. Fräulein Katz bedarf keines Schutzes als...« Seine Finger hatten das Notizbuch gefasst und hervorgezogen. Er schlug es auseinander. Ein vertrockneter Blütenzweig fiel zu Boden. Ein großes, zusammengefaltetes Kuvert lag darin. Mit raschem Falkenblick hatte der Amerikaner es gewahrt. Mit raschem Griff erfasst. Emilchen wollte hinzuspringen, aber ihre Füße waren wie in den Boden gewurzelt. Bärmann stierte über die Brille hinaus auf die Aufschrift des Kuverts. Mit den großen, unbeholfenen Schriftzügen des alten Markus stand darauf ein einziges Wort: Codizill. Als Bärmann dieses Wort erblickte, war es ihm, als fiele ein Alp von seiner Brust. Mit seinen dürren Fingern griff er zwischen die derben Hände seines Gegners hinein und zog das Schriftstück aus dem Umschlag. »Lesen Sie!« rief er mit einem Ton, der wie ein Jubelruf klang. James begann still zu lesen. Mit lauter Stimme las Bärmann die folgenden Worte nach. »Meiner lieben Mündel, Emilie Katz, die mich in den letzten Jahren meines Lebens so treu und uneigennützig gepflegt und mir durch ihre Anhänglichkeit ersetzt hat, was ich von meinen Blutsverwandten habe entbehren müssen, vermache ich 30.000 Gulden rheinisch in barem Geld als Ersatz für das Frankfurter Los, von dem ich ihr den Gewinst hab zugedacht hab. Wenn sie den Betrag nicht sogleich nach meinem Ableben will aus dem Geschäft ziehen, so soll sie ihn von meinem Todestag an nach dem landesüblichen Zinsfuß verinteressiert kriegen. Außerdem soll mein Erbe, wer immer er sei, ihr die Wohnung, eine Trepp hoch am Graben in meinem Haus, nebst Holz und Licht und dergleichen Sachen alle mehr, belassen bis an ihr seliges Lebensende. Jesaias Markus, Vormund der Weise Emilia Katz.« Darunter stand das Datum und die Legalisierung durch den kurfürstlichen Notar Dr. Karl Nebeltau. Nach dem Nebeltau entstand eine Pause. Bärmann betrachtete Emilchen wie ein Rätsel. Diese hatte den Blick gesenkt, als schäme sie sich der Entdeckung. James faltete das Papier zusammen. Er warf einen Blick auf das unbegreifliche Mädchen, das ein Vermögen besaß, ohne es geltend zu machen. Sie erschien ihm in diesem Augenblick gar nicht so übel. Den kleinen Bärmann schlug er als Universalerbe nicht hoch an. Er warf sich in die Brust und spielte mit seiner schweren goldenen Uhrkette. »Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt, Cousine?« sprach er lächelnd und seine breiten Zähne zeigend. »Ich hätte, Sie hätten mich dann nicht des Diebstahls beschuldigt,« fiel Emilchen ein, die, noch tiefer verletzt, sein Lächeln verstand. »Das ist ein Mistake,« erwiderte James, »an dem Sie selbst schuld sind. Wir praktischen Amerikaner verstehen solche Vorgänge nicht und in fact, ich begreife nicht, doch das geht mich nichts an. Das Schriftstück ist all right und was in das Haus weniger wert ist, ist eine einfache Rechnung. Übrigens,« fuhr er fort, indem er die Weste hinaufschob und mit dem Daumen in einen Ledergurt griff, den er umgeschnallt trug, »übrigens brauchen Sie mit mir kein Mitleid zu haben. Die lumpige Summe, die er Ihnen vermacht hat, ist no matter für mich. Ich brauche diese ganze Erbschaft nicht, in fact. Und wenn ich sie zu holen gekommen bin, so war es nur, um dem Alten, der mir sein Herz und seinen Beutel im Leben verschloss, noch im Grab einen Strike zu machen.« Emilchen hob die Augen zum Himmel empor. Sie wollte den Beleidigten mit einem Worte rächen, aber ihre zitternden Lippen brachten es nicht hervor. Bärmann überhob sie dessen. »Fräulein Katz«, sagte er, »bedanken Sie sich bei dem Herrn. Jetzt können Sie mit Beruhigung Ihre Erbschaft antreten. Sie waren seine Tochter, und dieser Herr hat sie um ihr verdientes Eigentum verkürzt.« James griff nach seinem Hut. Er fühlt was wie Verlegenheit. »Mein Bevollmächtigter wird alles glatt machen«, sagte er. »Ich reise ab, und wenn ich nicht mehr das Vergnügen haben sollte, Sie zu sehen, Miss Katz, so wünsche ich Goodbye.« Er streckte ihr die Hand entgegen, die Emilchen nicht ergriff. Bärmann begleitete den Scheidenden bis zur Stiege. Als er ihren Blicken entschwunden war, brach Emilchen zusammen. Es war zu viel der Erregung, der Angst, der Freude. Tränen, heiße Tränen strömten aus ihren Augen. Dann hob sie sie zum Himmel empor, als wollte sie fragen, ob sie nicht geträumt. Ob jene Worte Bärmanns, da trat er ein. Er betrachtete sie. Sie hatte die großen, feuchten Augen auf ihn gerichtet. Der Vorwurf, den er ihr ob des rätselhaften Schweigens machen wollte, erstarb auf seinen Lippen. Er schämte sich des Geständnisses, das die aufwallende Leidenschaft ihm entrungen. Er wartete auf ein Wort. »Sie sind böse auf mich«, sagte sie endlich, »nicht wahr?«
»Das nicht«, stotterte Bärmann, »aber lassen Sie mich wissen, warum Sie mir kein Wort gesagt haben von dem Vermächtnis.«
»Weil nicht, Bärmann.«
»Oh, Sie wissen es recht gut. Umsonst haben Sie mich an dem Edelmut Ihres Vormunds nicht zweifeln lassen. Aber Sie haben auch zu mir kein Vertrauen.«
»Zu wem denn in der Welt?« rief sie mit dem Ton des innersten Herzens.
»So sagen Sie mir.«
Und er fasste ihre Hand, die noch leise zitterte. »Haben Sie nicht gewusst, was in dem Schreiben Ihres Onkels stand?«
»O doch«,
sagte sie mit gesenktem Blick.
»O, hat er Ihnen verboten, davon zu sprechen?«
»O nein.«
»Sagen Sie mir, liebes Fräulein Emilchen, warum haben Sie es verschwiegen und vor allem verborgen?«
Emilchen bückte sich, das vertrocknete Syringenzweiglein aufzuheben, und während sie es mit den Fingern zerzupfte, sagte sie, »weil ich ein stilles Gelübde getan hatte, lieber Bärmann. Es sollte niemand wissen, dass ich Geld hätte, damit nicht noch einmal einer um meine 30.000 Gulden anzuhalten käme.« Sie warf den entblätternden Stängel fort und blickte beschämt zu Boden. Aber auch Bärmann fühlte sein Herz wie zusammengepresst. Eine unsichtbare Scheidewand schien sich zwischen ihm und dem so lange geliebten Mädchen aufzurichten. »Sie haben recht«, sagte er mit gepresster Stimme. »Nach den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, haben Sie recht, nach einem alle anderen zu beurteilen.«
»Bärmann«,
rief Emilia und reichte ihm die Hand, aber er fasste sie nicht. Er trat einen Schritt zurück und sprach mit schmerzlicher Heftigkeit.
»O, warum habe ich ihn heraufgeführt? Warum habe ich Ihnen Ihr Geheimnis entrissen? Wären Sie die arme Enterbte geblieben, dann hätte sich leicht der Traum meines Lebens, die Hoffnung meiner alten guten Mutter erfüllt. Dann hätte ich ihm ruhig sein Erbteil gegeben und mit dem bescheidenen Anteil, der mir geblieben, ruhig und redlich weitergearbeitet. Dann hätte am Ende doch der schiefe Bärmann mit den roten Augen das Herz gehabt, Ihnen zu sagen, wollen Sie mein Schicksal teilen, Emilchen? und sie hätten nicht geglaubt, dass wer um ihr Herz wirbt, nur um ihr Geld anhält. »Bärmann«, rief Emilchen mit einem Aufschrei des Herzens, »das können Sie von mir glauben?« »Muss ich nicht«, erwiderte er, »dass Sie auch mir es verheimlicht haben?« Emilchen blickte zu ihm auf, vorwurfsvoll und liebevoll zugleich. »Greifen Sie es wirklich nicht? Weshalb ich es Ihnen vor allen anderen verschwieg? So muss ich es Ihnen wohl sagen«, fuhr sie fort, den Kopf an seine Schulter lehnend, »weil ich längst wusste, wie Sie dachten, weil Sie, guter, anspruchsloser, der vermögenden Erbin, nie gesagt haben würden, was Sie dem armen, hässlichen Schlemilchen«, sie konnte das Wort nicht aussprechen, denn seine Lippen hatten ihr plötzlich den Mund versiegelt. Zwei wenig schöne Menschen hielten sich umschlungen, zwei selten schöne Seelen flossen ineinander. So hielten sie sich lang und stumm umschlungen. Indessen war Frau Jochebettchen aus der Küche heraufgeschlichen, zu hören, ob bei der gefürchteten Verhandlung kein Unglück geschehen sei. Sie lauschte an der Tür, dann wischte sie mit dem Zipfel der Schürze sich die Hand ab und drückte leise auf die messingene Klinge. Da sah sie die Gruppe der Glücklichen und betrachtete sie unter Tränen lachend. »Zu Massel und zu Broche«, rief sie halblaut. »Mutter«, rief Bärmann, »Mutter«, rief Emilchen, und sie umarmte die kleine alte Frau. »Nun endlich, endlich«, rief diese, »hast du's endlich herausgebracht, dass du sie gern hast und dergleichen Sachen alle mehr, wie er, ob Wescholem, gesagt haben würde.« Bei dieser Erinnerung blickten die beiden Glücklichen gen Himmel und lächelten. Es wär ihnen, als sähen sie Onkel Markus mit dem Lächeln und dem breiten Mund, der ihnen seinen Segen gäbe, und dergleichen Dinge alle mehr. Die Verhandlung mit dem Bevollmächtigten des Erben führte rasch zum Ziel. Bärmann kaufte das Geschäft und führte seine Braut heim. Jochebettchen und Jeannette, die jetzt Madame Rothschild hieß, waren die Unterführerinnen. Letztere hatte eine ganze Silbergarnitur als Einwurf und einen halben Wagen voll Melsunger Butterkuchen für die Hochzeit mitgebracht. Der gebildete Rosshändler wollte einen prächtigen Mecklenburger für das Spinnrädchen zum Präsent machen, aber Bärmann nahm dies nicht an. Das Geschäft blühte durch seinen Fleiß, ja, der Titel eines Lotterieassessors war dem würdigen Nachfolger des Herrn Markus bald darauf verliehen, und Schlemilchen hieß nun Frau Assessorin. Als der alte Mewes starb, verkauften sie das Spinnrädchen. Das bescheidene Paar wanderte lieber zu Fuß in die Au, wo ihre Söhnchen in der Affenallee Kastanien sammelten. Sie hatten es nach dem unvergesslichen Wohltäter Markus genannt, und es war nach dem alten Satz, dass zwei Verneinungen eine Bejahung bilden, ein schönes, blondlockiges Knäbchen geworden. Die Frau Assessorin hat nicht nur Jochebettchen, die trotz der Standeserhöhung ihres Sohnes die Küche nie verließ, sondern auch ihren treuen Gatten überlebt. Das Geschäft übergab sie fremden Händen, da ihr Sohn entschiedene Neigung zu klassischen Studien zeigte. Markus Bärmann, der als Student sich Max nannte, ist ein tüchtiger Gelehrter geworden. Er war der Erste, der als Jude an eine deutsche Universität als Professor berufen wurde. Seine Mutter hat diese Ehre nicht erlebt. Sie starb, wenige Wochen, bevor dieser die ganze Gemeinde mit stolzem Triumph erfüllende Ruf erfolgte. »Schlemilchen bleibt doch Schlemilchen«, würde der alte Levi gesagt haben, wenn er nicht schon längst gestorben wäre.